ARD.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Hey zur Lösung und zu einer unserer Community-Folgen. Mein Name ist Verena Fiebiger, ich bin eure Fragensammlerin. Das heißt, ihr schickt uns, was wir euch beantworten sollen und wir versuchen das dann so tight wie möglich zu beantworten, was gar nicht so einfach ist bei diesen großen und auch schwierigen Fragen zum Teil. Aber zum Glück ist die Marin da, Dr. Marin Wiechers, Verhaltenstherapeutin und Expertin hier in der Lösung.
Ja, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Und dass du dabei bist, Phoebe, die wunderbare Moderatorin, Journalistin Verena Fiebiger.
Danke, danke, danke. Wir haben folgende Frage bekommen. Eine ernste Frage, finde ich. Wie kann ich mit der Alkoholabhängigkeit meines Partners umgehen?
Ja, los geht's.
Fangen wir mit einer Situation an, die viele von euch womöglich schon beobachtet haben oder auch selbst aus ihrer Partnerschaft kennen. Der eine von den beiden ist auf Partys sehr schnell, sehr hacke oder schießt so gerne mal übers Ziel hinaus und der anderen Person ist das wahnsinnig unangenehm. Mhm. So eine Standard, finde ich, Problemsituation in Partnerschaften, dass einer mehr trinkt als der andere und sich das in verschiedenen Situationen dann so zeigt und es immer wieder Konflikte gibt. Also zum Beispiel die eine Person riskiert öfter mal ihren Führerschein, bringt sich in riskante Situationen oder eben nutzt jede Gelegenheit, um sich sehr zu betrinken. Und ich glaube, das ist auch das Spezielle an der Partnerschaftlichkeit, dass Alkoholkonsum für Freunde, Freundinnen oder Bekannte gar nicht so ein Problem ist. Also die sind in der Situation irgendwie nicht so stark belastet, denen ist es nicht peinlich. Und ich kann mich noch so gut an die Situation erinnern, ein Kollege von mir mit seiner neuen Freundin, auf einer Party, alle haben was getrunken, aber er war schon so richtig am Flippen. Mhm. Und ich sehe seine Freundin, wie sie so ein bisschen unglücklich daneben steht.
Ja, ja.
Und ich dachte mir in der Situation, I feel you. Ich kenne das Gefühl, ja. Wenn man selber sich denkt, keiner ist so betrunken wie du. Du bist voll peinlich gerade.
Und darum geht's heute, ne? Wie geht's denn der Person sozusagen in dieser Partnerschaft? Manchmal ist es ja so, dass unsere Partnerin, unser Partner so ein bisschen wie ein Stück weit eine Verlängerung von uns ist, oder ne? Wir fühlen uns da nochmal emotional viel mehr verbunden, genauso wie vielleicht mit Kindern. Das heißt, das Verhalten der Partnerin, das betrifft irgendwie auch uns. Und was da emotional in uns als Partnerinnen, Partner abläuft, ist oft ein Schamgefühl, manchmal auch gekoppelt mit einem Hilflosigkeitsgefühl.
Und wahrscheinlich auch einer Sorge, weil der äußere Kreis, der macht sich ja auch keine Gedanken, wie geht's dann daheim weiter? Wird der andere sich wieder übergeben müssen? So? Oder findet die Person ihn mal wieder nach einer Party auf dem Boden liegend vor? Und wie ist es generell, das Verhalten des Partners, der Partnerin zu Hause? Also wird nach Feierabend klassisch eine Flasche Wein geöffnet? Kommt die Person regelmäßig mit einer Fahne nach Hause? Und dann gibt es eben diese Diskussionen, die einfach in der Partnerschaft stattfinden, wo die anderen erstmal nichts mitbekommen davon.
Ja.
Und was auch ja dann immer wieder das Ping-Pong zwischen zwei Menschen ist, ist es normal, was die trinkende Person macht? Was ist denn hier normal?
Das ist so die Standarddiskussion dann oft, also die immer wieder diskutiert wird und die Wahrnehmungen, was normal ist, was unproblematisch ist und was auch zu viel ist, die klaffen da oft auseinander. Ganz typisch ist so ein Bagatellisieren durch diejenige Person, die trinkt oder die mehr trinkt. Und das macht ein produktives Gespräch und einen Konsens darüber oft zu schwer. Also schauen wir mal so ein bisschen, was ganz objektiv noch als normal oder als zu viel benannt wird. Und da habe ich nochmal für uns in die sogenannte Gesundheitsberichterstattung des Bundes reingeschaut, die quasi Empfehlungen aussprechen. Und ein sogenannter kritischer Alkoholkonsum, also das ist ein Begriff, der dort benannt wird, der liegt dann vor, wenn Frauen mehr als 10 bis 12 Milligramm reinen Alkohol pro Tag zu sich nehmen.
Das ist ein Glas Wein?
Das ist ein kleines Glas Wein, so 0,1.
Oder Bier.
Ja, oder auch ein kleines Glas Bier, so ein Kölschglas, so 0,3 ungefähr. Bei Männern liegt dieser kritische Konsum bei 20 bis 24 Milligramm, also nochmal das Doppelte. Das wären 0,2 Wein oder ein normales Glas Bier. Das Doppelte einfach, weil die in der Regel oft größer sind, ein bisschen mehr Körpervolumen haben.
In der Regel aber gar nicht so viel. Also eigentlich ist es wirklich...
Also das ist so in unserem, glaube ich, wie wir so genormt sind, ist das Also es klingt wenig, ne?
Und ich weiß nicht, wie eure Messwerte sind, aber also jetzt in meinem Umfeld trinken sehr viele Menschen mit Ansage über dieses Maß hinaus. Mhm. Und ich finde, das Schwierige ist ja, dass wir ziemlich bekanntermaßen in einer Gesellschaft leben, wo Alkoholtrinken einfach dazugehört. Ja, also da wird man ja schon als Kind eigentlich so ein bisschen hineingebracht, würde ich sagen. Also ich erinnere mich sehr gut an mein kleines Bierkrügerl, wo man da mal so ein Schlückchen trinken konnte. Oder ich weiß auch noch, wo ich mir wirklich im Kleinkindalter mal an so einem riesigen Bierkrug im Bierzelt mir dann alles so drüber geschüttet habe, weil der so schwer war, aber wo man einfach mal was getrunken hat. Mhm. Oder der Besuch bei einer lieben älteren Dame, da gab es für Kinder nichts zu trinken. Dann gab es halt Mandellikör zum Essen. Mhm. Und irgendwann bin ich unterm Tisch eingeschlafen. Mhm. Also man ist schon die verklemmte Spießgurke, wenn man nichts trinkt oder wenn man sehr kontrolliert trinkt. Und ich glaube, Angehörige von Menschen, die viel trinken, stehen oft so zwischen der gesellschaftlichen Norm und dem, was sie bei dem Partner oder bei der Partnerin erleben.
Ja, und jetzt muss man schon auch sagen, selbst wenn jemand regelmäßig über diesem kritischen Konsum liegt, dann bedeutet das noch nicht, dass er oder sie alkoholkrank ist. Also wir müssen einen riskanten Konsum, der noch keine Diagnose ist, abgrenzen von dem sogenannten Alkoholmissbrauch. Das ist eine Diagnose. Also ein Alkoholmissbrauch liegt dann vor, wenn ich wegen meines Konsums wichtige Verpflichtungen nicht mehr wahrnehmen kann. Das kann so aussehen, dass ich es nicht schaffe, meine Kinder morgens zu wecken, dass ich nicht pünktlich zur Arbeit komme, dass ich von der Polizei mehrmals angehalten werde. Auch dann, wenn wir weiter konsumieren, obwohl ich immer wieder Konflikte mit meiner Partnerin, Partnern, Kindern etc. bekomme, wegen diesem Konsum. Und wenn wir dann noch eine Schippe draufsetzen, dann sprechen wir von einer Alkoholabhängigkeit, die ebenfalls eine Diagnose ist.
Darunter stelle ich mir dann vor, dieses Zittern, wenn man keinen Alkohol trinkt. Also dass man dann immer noch trinken möchte, auch wenn es einem eigentlich körperlich wirklich schlecht geht.
So kann das aussehen. Dieses Zittern ist kein zwingendes Kriterium sozusagen. Wir sprechen von einer Sucht dann, wenn wir ein innerlich starkes und unbezwingbares Verlangen haben, Alkohol zu konsumieren. Wir nennen das Craving. Und wenn der Konsum dazu dient, einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Oft ist es bei Alkohol der Zweck zu entspannen oder abzuschalten, Stress abzubauen. So ein klassisches, auch dann bin ich einfach besser gelaunt, dann bekomme ich mehr Abstand von der Arbeit. Das ist natürlich auch eine Funktion, die viele Menschen haben, die nicht abhängig sind. Bei der Alkoholabhängigkeit müssen mehrere Kriterien vorliegen. Also ich habe dieses Craving, der Alkohol erfüllt eine bestimmte Funktion.
Das erstaunt mich jetzt schon, weil ich mir auch da denke, in meinem Umfeld viele Menschen so eine Kombination erleben. Also, dass sie schon sehr regelmäßige, sag ich mal, Trinkdates haben, die schon auch eine Funktion erfüllen und dass die Laune sinkt, wenn das nicht wahrgenommen werden kann.
Ja.
So. Und ich würde aber auch sagen, wir oder vielleicht auch ihr, weil ich trinke ja, habe ich schon mal in der Lösung erzählt.
Mhm. Dass du eigentlich keinen Alkohol trinkst, ne?
Ja, auch nicht ganz freiwillig. Ich vertrag's. Ich möchte immer sagen, leider. Ich vertrage es leider nicht. Ich kriege Herzrhythmusstörungen. Deswegen trinke ich leider keinen Alkohol. Also deswegen ist es so, wir trinken eigentlich ja dafür, dass wir Stress abbauen, uns entspannen oder gesellig sein können oder aus uns rauskommen und Menschen irgendwie ansprechen können. Es hat schon eine Funktion. Und bei der Abhängigkeit ist doch auch immer die Frage, wie oft gibt es da so eine Regel? Einmal die Woche, dreimal die Woche, täglich?
Das unterscheidet sich. Also es kann täglich sein. Es gibt aber auch alkoholabhängige Menschen, die viel seltener trinken, aber den Konsum trotzdem nicht unter Kontrolle haben. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ist der Konsum für dich kontrollierbar oder nicht? Typisch für die Sucht ist auch, dass weiterhin Alkohol konsumiert wird, obwohl es schon negative Konsequenzen hat. Also obwohl ich meinen Führerschein schon verloren habe, obwohl ich den Sport so nicht mehr machen kann, wie ich ihn früher gemacht habe, obwohl meine Frau droht, sich von mir zu trennen oder mein Mann droht, sich von mir zu trennen. Also vermehrter Stress in der Partnerschaft, zu spät in die Arbeit kommen, die eigene Leistungsfähigkeit lässt nach und der Konsum nimmt immer mehr Raum im Leben der Person ein.
Und damit eben auch, um ja bei den Partnern und Partnerinnen zu bleiben, im Leben der anderen Personen, der Familien und vielleicht auch im Freundeskreis. Und häufig sind die aber auch ja irgendwie dran beteiligt.
Ja, also die Krux ist die, wenn jemand süchtig ist, dann tut er oder sie alles dafür, um dieser Sucht weiter nachzugehen. Das ist einfach ein Charakteristikum der Sucht an sich. Und häufig kommt die Person dann an den Punkt, dass es ihr alleine nicht mehr gelingt, dieser Sucht nachzugehen, die Sucht im Alltag unterzubringen. Und dann nimmt sie oft Hilfe von anderen in Anspruch. Zum Beispiel, indem sie den Partner oder er die Partnerin bittet, Aufgaben zu übernehmen, die er oder sie alleine nicht mehr schafft. Zum Beispiel im Haushalt, die Kinder in die Schule bringen oder so ein klassisches Beispiel ist, irgendwo hingefahren zu werden, weil man den Führerschein nicht mehr hat. Oder eben auch, Phoebe, um auf dein Beispiel von ganz am Anfang zurückzukommen, wenn der Partner auf der Party oder beim Abendessen mit Freunden irgendwie viel mehr trinkt als alle anderen, dass man irgendwie sowas sagt wie, oh, der oder die hatte auch echt eine stressige Woche, so, da ist es gerade irgendwie, der Chef macht Druck in der Arbeit. Also so ein bisschen für den anderen in die Bresche zu springen.
Wenn man natürlich möchte, dass die andere Person nicht noch mehr in Schwierigkeiten kommt. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so die Bredouille, weil man will ja eigentlich, dass der diejenige aufhört zu trinken.
Absolut, ja. Also man möchte die betroffene Person so vor den negativen Folgen der Sucht schützen und vertuscht deshalb die Sucht auch vor anderen. Vielleicht meldet man die Person sogar mal bei der Arbeitgeberin krank, nimmt ihr mehr im Haushalt ab, räumt die leeren Flaschen weg. Das ist ein Verhalten, mit dem trägt man als Angehöriger ganz unbeabsichtigt dazu bei, dass die Sucht aufrechterhalten bleibt. Und wir sprechen da in der Therapie von einem sogenannten co-abhängigen Verhalten.
Das ist jetzt das co-abhängige Verhalten.
Ja.
Also, dass man in Anführungsstrichen mitmacht, indem man so die Verhaltensweisen deckt oder dann versucht, dass der Alltag trotzdem irgendwie reibungslos weiterläuft. Das heißt also, die Person, die neben der alkoholmissbräuchlich sich verhaltenen Person steht oder die schon alkoholabhängig ist, also diese Person ist eigentlich immer in so einem Wechselbad. Irgendwie steckeln wollen, sich kümmern, sich sorgen, vielleicht auch hoffen, dass es der letzte Alkoholexzess war, dann wieder die Enttäuschung.
Ja, also ein Wechselbad der Gefühle. Oft ist da auch noch ein Gefühl von Scham nochmal mit dabei. Einerseits eine Scham über die Sucht, andererseits kann es auch eine Scham darüber sein, dass man trotzdem noch so viel für die Person tut oder die Situation so mitträgt. Auch Scham über Situationen, in denen der Partner, die Partnerin ausfällig wird, abwertend oder sogar aggressiv.
Oder man selbst abwertend und aggressiv wird und sich dann schämt.
Total wichtig, auch das, genau. Und die große Herausforderung für Angehörige ist es, obwohl man die Partnerin, den Partner liebt, dass man es ihm in seiner, ihrer Sucht unbequem macht.
Sie sind süchtig und reden darüber.
Mein Name ist Hagen Decker, mit mir oft im Studio, wenn nicht sogar immer, John Cook.
Zusammen machen sie den Podcast Sucht und Süchtig.
Und zwar reden wir über unsere Sucht und unseren Kampf gegen diese und unser Leben in der Abstinenz. Und wir nehmen euch gerne mit in diese Welt, um euch vielleicht zu schützen oder euch zu zeigen, wie es enden kann. Und vielleicht macht ihr euch ja selbst Gedanken über euer Leben oder über das eines Angehörigen und könnt ein bisschen was davon mitnehmen.
Sucht und Süchtig, Gewinner des Deutschen Podcastpreises 2023. Ein Podcast für Süchtige, die abstinent leben, Abhängige, die clean werden wollen und natürlich für alle anderen, die das Thema packt. Jetzt mit neuen Folgen, immer donnerstags in der ARD Audiothek.
Was heißt das genau, dem anderen es unbequem machen in der Sucht? Also eigentlich bedeutet es ja, zum Beispiel die Person muss trotzdem funktionieren, auch wenn sie eigentlich im Bett liegen möchte. Ich denke jetzt zum Beispiel die Situation Familie, die andere Person möchte den Rausch ausschlafen und man lässt die Person den Rausch nicht ausschlafen, sondern sagt, du musst aufstehen vielleicht. Oder man räumt nichts weg, man entschuldigt nichts.
Ja.
Man ist kein Helferlein.
Ja. Und das ist oft schwierig, weil die Situation so natürlich schon extrem angespannt ist. Und man denkt auch, dann hat die Person noch mehr Stress und trinkt möglicherweise noch mehr. Aber
das heißt aber auch, dass man den anderen nicht abwertet, sondern sie so behandelt, als würde sie nicht trinken.
Ja. Also und es erfordert für die angehörige Person sehr genau für sich zu definieren, was mache ich mit und was mache ich auch nicht mit im Alltag. Bin ich zum Beispiel bereit, die Flaschen aus dem Wohnzimmer aufzuräumen, bevor meine Freundin zum Kaffee trinken mittags kommt? Bin ich bereit, meine Partnerin morgens zu wecken, damit sie die Arbeit nicht verschläft? Oder ist es was, was ich ab jetzt nicht mehr tun werde? Und es ist nicht leicht, dieses co-abhängige Verhalten zu beenden, weil wir dann oft das Gefühl haben, unsere Partnerin im Stich zu lassen. Aber es geht um Folgendes. Jetzt kommt ein Satz, der ist mir wichtig zu sagen. Also wir unterstützen den Partner in der Therapie, aber wir unterstützen ihn nicht in der Sucht.
Ich ahne, was du meinst. Kannst du es noch ein bisschen genauer ausführen?
Mhm. Also es kann zum Beispiel so aussehen, dass wenn die süchtige Person noch nicht in Behandlung ist oder auch das Problem noch gar nicht sieht, auch nicht darüber nachdenkt, in Behandlung zu gehen, dann kann es bedeuten, ich spreche meinen Partner an, ich schilder ihm, wie ich die Person sehe und wie ich mich dabei fühle, benenne das ganz differenziert, was ich beobachte, was das in mir auslöst, dass zum Beispiel mein Partner weniger einfühlsam ist, dass er weniger mit unseren Kindern spielt, das trotzdem ohne vorwürflich zu sein, ohne ihn zu belehren und trotzdem mich darauf gefasst zu machen, dass die andere Person gereizt oder ablehnend reagieren wird.
So von wegen, du bist ja nicht meine Mutter oder mein Erziehungsberechtigter oder wie auch immer.
Ja, das ist Teil der Erkrankung, dass die Person so reagieren wird erstmal.
Ach, interessant. Mhm. Ich fand den Punkt ganz wichtig, dieses, dass der Partner einen nicht mehr so feinfühlig behandeln kann oder einen nicht wahrnimmt. Also um auch auf diese Partysituation nochmal einzugehen vom Anfang. Warum ist einem das so unangenehm? Weil die Person sich natürlich anders verhält.
Ja.
Und durch die enge Beziehung man das noch schlechter verträgt, als wenn man weiter weg ist, weil man ja den Unterschied des Verhaltens ganz
sehr
stark
genau
merkt.
Wahrnimmt. Mhm. Ja, ja.
Wir bereiten uns also darauf vor, dass sich nach so einem Gespräch nicht gleich was verändern wird, weil die Person erstmal in Widerstand geht.
Ja, also in der Regel braucht es dafür mehrere Gespräche und ja, man kann dem Partner, dem Süchtigen oder dem Konsumierenden anbieten, zum Beispiel für ihn oder sie einen Termin in der Beratungsstelle auszumachen. Man kann auch anbieten, gemeinsam mit hinzugehen, beim ersten Termin beispielsweise.
Und das ist dann aber kein co-abhängiges Verhalten, sondern die Unterstützung der Therapie.
Genau, und nicht, die Unterstützung der Sucht. Und gleichzeitig, und das ist das Schwierige für die Angehörigen, ist es hilfreich, Verantwortung loszulassen. Also zum Beispiel aufzuhören, zu kontrollieren, wie viel Flaschen Wein gestern Abend getrunken wurden, und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, sich selbst Unterstützung zu holen.
Das heißt, selbst zum Beispiel sich beraten zu lassen?
Mhm, ja, also es gibt bundesweit eigentlich in jedem Bundesland sogenannte Suchtfachambulanzen. Die sind genau auf solche Situationen spezialisiert, weil solche Situationen können sich für uns als Angehörige natürlich einsam und sehr beschämend anfühlen. Und das ist das tägliche Brot dieser Suchtfachambulanzen. Da sind Menschen, denen es genauso geht, weil sie entweder selbst konsumieren oder Angehörige haben, die konsumieren. Und es ist auch nicht zu unterschätzen, welche Wirkung es auf den konsumierenden Angehörigen hat, wenn ich als Partnerin oder Partner mir Unterstützung hole. Weil die süchtige Person erlebt dann, dass es dem Angehörigen gelingt, sich Unterstützung zu holen. Und das kann die süchtige Person ebenfalls motivieren, da mal einen Termin vielleicht in Anspruch zu nehmen.
Wir packen euch an dieser Stelle übrigens eine Nummer in die Shownotes, ein Infotelefon zur Suchtvorbeugung, bei dem sich Betroffene oder Angehörige beraten lassen können.
Ja, das kann ja manchmal nochmal so ein bisschen ein leichterer Einstieg sein, erstmal jemanden anzurufen, wie irgendwo hinzufahren.
Ich fasse nochmal zusammen. Diese Diskussionen in Partnerschaften, wird hier zu viel getrunken von einer Person? Die sind sehr häufig. Das sind die klassischen Diskussionen, die darauf hinweisen, dass womöglich eine Person missbräuchlich oder sogar schon in einem Abhängigkeitsgrad trinkt. Es ist nicht einfach mit einer Person, die trinken möchte und vielleicht auch trinken muss mittlerweile schon, zu sprechen. Und es kann sehr schnell vorkommen, dass die angehörige Person in das Suchtverhalten mit reingezogen wird. Im Grunde auch, weil es sehr schwer ist für die süchtige Person wiederum, das System alleine aufrechtzuerhalten, wenn da keine andere Person unterstützt. Als Angehörige kann es hilfreich sein, wenn auch schwierig, als ersten Schritt dieses co-abhängige Verhalten zu beenden und einfach Spuren von der Sucht nicht mehr wegzuwischen. Wir dürfen ein unangenehmer Partner oder eine unangenehme Partnerin sein in diesem Moment. Und ich glaube, es ist auch immer ein Stück weit, wenn man selber loslässt und sich um sich selbst kümmert, dass dann erst in der anderen Person der Wunsch zur Veränderung keimen kann. Dass der Leidensdruck dann vielleicht so groß wird, dass die Person selbst auf die Idee kommt, sich Hilfe zu holen. Das ist einfach auch die Voraussetzung, dass sich was ändern kann. Die Person muss auch selbst den Schritt tun. Wichtiger Grundsatz eben, wir unterstützen unseren Partner, unsere Partnerin bei der Therapie, nicht bei der Sucht.
Yes.
Danke dir, Maren, fürs Erklären.
Ja, gerne. Danke euch für die Frage. Danke dir, liebe Phoebe. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr möchtet.
Wenn ihr eine Frage habt, die wir für euch beantworten sollen, schreibt uns an die.loesung@br.de oder schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Und wenn ihr auch die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert unbedingt die Lösung. Wir freuen uns auch über Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Redaktion hatte Nermin Ismail. Produktion Anja Beusterin. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.